Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Als ich den zweiten Sommerbüband von Kirsten Boye mit nach Hause gebracht habe, da wurde sehr gejubelt, denn das idyllische Haus von Oma Inge, die wieder Besuch von ihren Enkeln Martha, Mats und Mickel bekommt, die hatten wir letztes Jahr schon nach ein paar Seiten so richtig ins Herz geschlossen. Und nicht nur wir, das Buch hat sich an die 100.000 Mal verkauft und jetzt geht's also endlich weiter und ich freue mich, dass Kirsten Boye am Telefon ist. Guten Morgen, Frau Boye, schön mit Ihnen zu sprechen.
Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Guten Morgen.
Guten Morgen. Sommerbü, das ist ja so ein Stückchen Erde, da denkt man eigentlich fast, was gibt's auch gar nicht mehr, fast noch unberührt, aber dann doch mit ein paar Touristen, mit richtigen Einheimischen, die sich mit all ihren Ecken und Kanten auch kennen und dann kommen da diese drei Stadtkinder hin und lernen was völlig Neues kennen. Sie sind ja auch gerade an der Schlei. Gibt's da so ein Fleckchen, das Sie zu Sommerbü inspiriert hat?
Eigentlich die gesamte Region. Und ich bin tatsächlich irgendwann mal zufällig auf so ein Haus gestoßen, wie das von Oma Inge, das ja sehr abgelegen ist und über Land gar nicht über einen Weg zu erreichen ist, nur über eine Weide und sonst nur mit dem Boot. Und tatsächlich habe ich vor ungefähr 5 Jahren oder sogar noch früher so ein Haus entdeckt und habe mich natürlich gefragt, was sind das für Menschen, die so leben? Und mein zweiter Gedanke, das ist ja nicht verwunderlich bei jemandem, der für Kinder und für Jugendliche schreibt, mein zweiter Gedanke war, wie wäre das denn für Kinder so zu leben? Und so ist allmählich die Idee zu Sommerbü gewachsen.
Denn das ist ja für die Stadtkinder, die da hinkommen, ziemlich exotisch. Das ist alles recht altmodisch bei Oma Inge. Da gibt es eine olle Wachstuch-Tischdecke, die Teller passen alle nicht zusammen. Ich kenne das alles auch noch von meiner eigenen Oma. Und da zaubern sie sofort mit diesen Dingen so eine Welt in die Köpfe der Leser. Geht es Ihnen da auch darum, das so ein bisschen vorm Aussterben zu bewahren?
Ja, vielleicht. Und ich denke, es ist ja auch Oma Inges Haltung ist ja, und das ist jetzt im zweiten Band auch wieder so, dass sie sagt, was noch gut ist, muss doch nicht immer weg. So, man braucht doch nicht immer zu Neues und Neues und Neues. Und dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der da drin steckt, den finde ich auch ganz sympathisch.
Auf jeden Fall. Kennen Sie denn auch so kauzige, liebenswerte Typen wie die mürrische Oma und ihr Nachbar Krishan?
Also ich glaube, davon gibt es sehr viel mehr.
Ja.
Also wir so merken, wir leben ja alle so in unserer eigenen Umgebung, in unserer eigenen Blase und was außen stattfindet, in anderen Milieus, das kriegen wir ja gar nicht mit. Das gilt nicht nur für dieses eher idyllische Landmilieu, sondern auch für ganz andere. Und doch, ich bin sicher, dass es sowas noch reichlich gibt.
Glaube ich auch. Diesmal ist ja sogar ein plattdeutsches Wörterverzeichnis am Ende. Ich selbst bin in Bayern groß geworden. Ich brauchte das auch. Aber Sie, sprechen Sie fließend Plattdeutsch?
Nein, also das wäre jetzt wirklich sehr angegeben. Ich bin als hochdeutsches Kind in einer plattdeutschen Familie aufgewachsen. Das heißt, ich hatte sehr viele Onkel und Tanten, sehr viele Cousins und Cousinen. Und bei Familienfesten wurde plattdeutsch gesprochen. Mit mir wurde aber hochdeutsch gesprochen.
Aber Sie verstehen es dann zumindest.
Ich verstehe es, ja. Und wie gesagt, ich kann es auch problemlos schreiben. Ich bin nur sehr schüchtern, wenn ich es sprechen soll. Ich denke dann immer, jemand, der es wirklich richtig fließend spricht, der merkt dann schon, dass ich es nicht so ganz gut kann. Mhm. Aber es war mir in diesem Zusammenhang auch wichtig, weil es ja tatsächlich so ist, dass gerade ältere Menschen auf dem Land es zum Teil noch sprechen. Und es gibt ja durchaus auch eine Bewegung, das wiederzubeleben. Und ich dachte, es wäre dann auch realistisch, dass vor allen Dingen an Stellen, wo es emotional wird und wo Menschen dann ja oft zurückgreifen auf ihre Familiensprache oder die Sprache ihrer Kindheit, da Oma Inge und Krishan und auch die anderen Dorfbewohner so sprechen zu lassen. Aber es ist schon so, denke ich, dass man auch als hochdeutscher Mensch den Text verstehen kann.
Auf jeden Fall. Also jetzt haben wir aber schon zwei durchaus ernstere Themen gehabt, die auch in diesem idyllischen Buch mit drin stecken. Die Oma, die Nachhaltigkeit, die sie verkörpert, aber auch die Spracherhaltung. Und es gibt auch einen gierigen Grundstücksspekulanten, einen Makler, dem völlig egal ist, wie Oma Inge da verwurzelt ist. Der will ihr unbedingt das Haus abluchsen. Ist Ihnen das wichtig, auch schon jüngere Kinder für solche Themen zu sensibilisieren?
Ja, natürlich. Also der hat ja im ersten Band schon eine große Rolle gespielt. Genau. Und da sah es ja so aus, als wäre er geschlagen. Und ich glaube, man ist aus dem ersten Band gegangen, das weiß ich auch ganz viel so aus Kinderpost, mit dem Gefühl so. Und jetzt wird der aber bestraft für das, was er getan hat. Und das ist natürlich fern jeder Realität. Und deshalb wird er auch nicht bestraft. Und ich denke, diese Dinge kann man ja auch ruhig mal erzählen. Und mir war vor allen Dingen wichtig, die Reaktion von Oma Inge auf das Angebot des Maklers. Der versucht ihr ja einzureden, dass ihr Haus gar nicht wirklich alleine gehört. Er hat auch Belege dafür, dass es noch 7 andere Eigentümer gibt und bietet ihr aber an, wenn sie stillschweigt und sofort unterzeichnet, das alleine verkaufen zu können, was sie sehr, sehr reich machen würde. Und Oma Inge entscheidet sich dagegen und sagt, ich bleib ehrlich, ich bleib anständig. Und genau das rettet am Schluss das Haus. Also hätte sie sofort unterzeichnet, wäre es weg gewesen. Und das fand ich, ich versuche ja immer nicht zu pädagogisch und didaktisch zu schreiben. Ich hoffe, das habe ich auch diesmal nicht getan. Aber es ist ja einfach so, dass wirtschaftliche Argumente bei uns häufig schon als moralische gelten. Also wenn man irgendwas aus wirtschaftlichen Gründen tut, dann ist es eigentlich immer gerechtfertigt. Und Oma Inge zeigt da so eine Haltung, in der sie sagt, ich habe meine moralischen Vorstellungen davon, was richtig und gut ist. Und ich werde andere Menschen nicht betrügen, auch wenn mir das selber Kummer bringt und auch wenn ich selber dadurch nicht reich werde. Und im Buch kann man sich dann ja erlauben, genau daraus am Ende das Happy End zu stricken.
Und sie ist ja dadurch natürlich auch eine sehr, ja, wie soll ich sagen, aufrechte und ja tolle Person, die man auch unbedingt gerne nochmal treffen möchte im nächsten Buch. Wie ist das für Sie? Wann wissen Sie, dass so eine Geschichte, die Ihnen einfällt, eine Reihe wird, dass sich das fortschreibt?
Ich wusste das überhaupt nicht. Also ich habe ja mehrere Reihen geschrieben, die Kinder aus dem Möwenweg, Ritter Tränk, King Kong, das Meerschweinchen. Da habe ich immer den ersten Band geschrieben und dachte, das wird ein Einzelband. Und genauso war es bei Sommerbü auch. Ich habe mit meinem Verlag, dem Oettinger Verlag, zusammengesessen. Da haben die gesagt, wird es vielleicht noch eine Fortsetzung geben? Und ich habe gesagt, es gibt ein Happy End. Schluss. Das ist unsinnig. Das braucht keine Fortsetzung. Und es ist dann immer wieder dasselbe. Es ist immer die Post der Leser. Es sind immer diese Anfragen, die zeigen, dass das Buch im Leben von Kindern und bei Sommerbü tatsächlich auch von Erwachsenen eine Rolle gespielt hat und die um eine Fortsetzung bitten und die ja häufig auch Vorschläge machen. Bei Sommerbü war es mehr so, dass sie Fragen gestellt haben. Also für mich war der erste Band abgeschlossen. Ich dachte, das ist ein Happy End, alle Fäden sind festgezurrt. Und dann kam aber die Frage, was wird aus der Beziehung zwischen Martha und Ennis? Was ist eigentlich mit Oma Inge und Krishan? Alle wollten wissen, wie der Makler jetzt bestraft wird. Oder weil Menschen ja Bücher immer auf sich selber bezogen lesen, alles, was ihnen wichtig ist, ist ihnen dann auch in Büchern wichtig. Da wüssten sie gerne mehr. Viele Kinder wollten wissen, ob Oma Inge denn nun doch noch einen Hund kriegt.
Aber das ist ja toll, dass Sie das Ihren Lesern quasi diese Wünsche erfüllen. Das würden mir gleich eine ganze Reihe Romane der Weltliteratur einfallen, wo ich auch gerne mal dem leider dann schon toten Autor oder der Autorin schreiben würde. Wie geht's denn weiter?
Also ich habe ja natürlich nicht alle Wünsche erfüllt. Ich glaube, man soll als Autorin auch nicht sämtliche Leserwünsche erfüllen. Ich denke, dann würden Idyllen zu idyllisch und es gäbe überhaupt keine Brechung mehr und sie hätten gar keinen Realismus mehr. Also ich habe schon versucht, auf diese Wünsche einzugehen und das weiterzuerzählen. Aber so wie es mir dann auch immer noch realistisch erschien. Und da musste ich den Makler eben freikommen lassen. Also er
Sie entwerfen ja in Ihren Büchern ohnehin jetzt nicht irgendwelche Fantasie-Idyllen. Das ist immer sehr nah an der Realität. Diesmal eben der Makler, die Gier, Geld zu machen, die Leute aus ihren Häusern zu treiben. Aber Sie haben auch, die Serie haben Sie jetzt selber noch nicht genannt, zum Beispiel über AIDS-Waisen in Afrika, in Tabro geschrieben. Da haben Sie auch Projekte, die Sie unterstützen. Und da gab es ja in letzter Zeit immer wieder Debatten, haben wir hier in der Lesart auch drüber gesprochen. Darf man das als Weiße über Schwarze zum Beispiel schreiben? Stichwort kulturelle Aneignung. Ist das was, was Sie auch beschäftigt?
Ja, das hat mich jahrelang beschäftigt. Also das erste Buch über Swasiland und über die AIDS-Waisen habe ich ja erst geschrieben, als ich da schon 6 Jahre immerzu unterwegs gewesen war für unser Projekt und unglaublich viel erfahren hatte. Aber ich dachte eben, ich darf das nicht als Weise. Dann habe ich mir aber die Frage gestellt, woher um Himmels Willen sollen Kinder und Jugendliche denn bei uns Bücher bekommen über das Leben der Kinder in diesen Ländern, wenn diese Bücher dort nicht geschrieben werden. Es gibt ja ich kann das verallgemeinern, in den subsaharischen Ländern Afrikas so gut wie keine Kinderliteratur. Ich habe da selbst einen Workshop gegeben mal vor ein paar Jahren, der auch von so einer afrikanischen Organisation organisiert war und vom Goethe-Institut unterstützt wurde. Um überhaupt sowas anzuschieben. Kinderliteratur hat da keine Tradition. Das heißt, es wird sehr lange dauern, bis wir Bücher aus diesen Ländern bekommen. In Südafrika beginnt das gerade. Es gibt zarte Ansätze in Kenia, ganz zarte Ansätze in Nigeria. Aber auch diese Bücher sind häufig so, dass sie bei uns dann nicht erscheinen können. Einfach weil sie aus einer anderen Tradition stammen, die bei uns Kinder gar nicht zur Lektüre animieren wird und weil dahinter auch andere moralische Werte und Vorstellungen stecken. Und das heißt, wenn man tatsächlich möchte, dass Kinder einigermaßen authentisch was darüber erfahren, wer soll das denn dann schreiben, wenn nicht Menschen, die zumindest einen sehr intensiven Kontakt zu dieser Welt und einige Erfahrungen mit dieser Welt haben. Und da habe ich mir dann eben tatsächlich erlaubt, die Bücher zu schreiben. Ich sage aber auch immer, die dürfen gerne makuliert werden, sobald wir aus Afrika selbst andere bekommen. Damit habe ich kein Problem. Aber ich finde es schon wichtig, dass Kinder bei uns auch Bücher über diese Länder und über diesen Teil der Welt bekommen, die einigermaßen authentisch sind und ja, solange es keinen anderen Weg gibt, denke ich, Weiße dürfen das. Übrigens hatten die Autorinnen und Autoren, die in meinem Workshop saßen, also die schwarzafrikanischen Autorinnen und Autoren, damit überhaupt kein Problem. Die haben die Frage gar nicht verstanden.
Auch ein interessanter Aspekt, Kirsten Boje. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank.
Und das neue Buch von Kirsten Boje, Zurück in Sommerbü, ist beim Oetinger Verlag erschienen. Es hat 336 Seiten und kostet 14 €.